nehmen wir auf.
Ja, hier ist ein Recording hier. Ja, scheint zu stehen.
Ist ein umfangreiches Material auch ausgeteilt worden. Mhm. Und Thomas hat mir gesagt, dass wenn es irgendwelche Zwischenfragen gibt oder irgendwo ein Verständnisproblem ist oder was, jederzeit zu Wort melden und dann wird das diskutiert.
Ja, genau. Ich glaube, das ist das Beste so. Also ich kann relativ lange sprechen, aber man kann mir jederzeit sozusagen dazwischenfahren und Fragen stellen oder einen Einwand äußern oder was immer auch. Ich glaube, wenn wir in so eine Gesprächssituation kommen, das muss nicht zwingend sein, aber das ist auf jeden Fall in Ordnung. Hat jeder so einen Teil hier bekommen, dieses was überschrieben ist Gesundheitscharta der Menschen? Das ist im Grunde, hangle ich mich jetzt da entlang. Also ich werde es nicht verlesen, keine Angst, aber ich folge quasi der Gliederung von dem Teil, so dass man im Grunde jederzeit nachlesen kann, und habe ansonsten daneben, um sozusagen Verbindungen zu machen, auch Verbindungen eher nach hier, gewissermaßen den Standardvortrag, den Medico zu dem Thema hat, so dass ich da auch jederzeit reingucken könnte. Ich denke, ich sage zuerst ein paar Worte zum Medico, dann ein paar Worte zum People's Health Movement. Dann sage ich was dazu, warum ich diese Charta für wichtig halte, und dann gehe ich direkt in die Sache selbst rein. Zunächst mal freue ich mich aber, dass ich hier eingeladen worden bin. Das ist das zweite Mal, dass ich das in Leipzig bin. Das erste Mal allerdings nicht, um Vorträge zu halten, sondern noch als Taxifahrer mit einem der besten Aufträge meiner ganzen Taxifahrerexistenz, nämlich von Wiesbaden nach Leipzig, weil zur damaligen Anfang der 90er Jahre zu einer der ersten Automobilmessen die Firma Opel zwar ihre Autos hierher geschafft hatte, aber kein Informationsmaterial. Und ein Freund, den ich in dieser Firma hatte, der rief bei mir an, ob ich nicht sofort losfahren könnte nach Leipzig mit dem ganzen, also damals mit anderem Informationsmaterial, mit Opel-Werbebroschüren. Bin dann morgens um 4 bei klirrender Kälte hier angekommen und habe mich 2 Stunden lang in der völlig menschenleeren Innenstadt rumgedrückt, bis ich da ins Hotel gehen konnte und dem Opel-Manager da meine Sachen übergeben konnte. Jetzt also im anderen Zusammenhang ATTAC. Medico ist Mitglied von ATTAC. Als Vertreter von Medico bin ich auch im ATTAC-Rat. Medico selber ist eine sozialmedizinische Hilfsorganisation, die 1968 gegründet worden ist. Ich sag manchmal auch, weil es ist eine Westgründung sozusagen, muss ich ja hier sagen, ist der letzte organisierte Rest des westdeutschen Mai 1968. Alles andere gibt es nicht mehr, aber Medico gibt es immer noch. Wir machen eine humanitäre Arbeit. Wir haben momentan 60 Projekte in allen Kontinenten des globalen Südens. In der Regel sozialmedizinische Projekte. Warum das aber auch Theaterprojekte beispielsweise oder alle möglichen anderen Projekte einschließen kann, das wird sich hoffentlich durch den Vortrag klären. Wir leisten also humanitäre Arbeit, verstehen uns aber anders als Organisationen, die ähnliche Arbeiten tun, nicht als humanitäre, sondern als politische Organisation. Deswegen sind wir auch Mitglied von ATTAC. Eine politische Organisation zu sein, die eine humanitäre Arbeit leistet, zeigt sich dann im ersten darin, dass wir keine Entsenderorganisation sind. Also wir schicken, auch wenn wir Medico International heißen, keine weißen Ärzte in schwarze Gegenden, sondern wir unterstützen Leute jeweils vor Ort. Ich will jetzt nicht sagen, dass es gar nicht nötig ist, weiße Helfer und Helferinnen in den Süden zu schicken, aber es ist mit Sicherheit nicht nötig, das in dem Ausmaß zu tun, in dem das geschieht, weil es jede Menge Leute gibt, die diese Arbeit dort unten gibt, die diese Arbeit auch machen können, die sie aber nicht machen können, weil kein Geld vorliegt, weil keine Vernetzungsstrukturen vorliegen, weil das Wissen dazu nicht vorliegt. Im Prinzip wäre das aber möglich. Statt weiße Helferinnen und Helfer in den Süden zu schicken, unterstützen wir also Leute dort vor Ort, in erster Linie natürlich finanziell. Wir setzen im Jahr etwa 8 Millionen Euro um. Der größte Teil fließt direkt in den Süden, eben in die Unterstützung von unseren Partnerorganisationen. Das ist der erste Unterschied, also keine Entsenderorganisation, sondern wir unterstützen Leute vor Ort. Der zweite Unterschied ist, dass auch unsere Partnerorganisationen zwar humanitäre oder sozialmedizinische Arbeit leisten, sich aber selbst wiederum eher als politische Organisationen verstehen. Wir also da sozusagen ein vergleichbares Level und Verstehen haben. Der dritte Unterschied ist, dass für uns Projektarbeit, also die Unterstützung unserer Partner im Süden und Öffentlichkeitsarbeit im eigenen Land gleichen Ranges sind. Nicht finanziell, wir geben sehr viel weniger Geld für die Öffentlichkeitsarbeit im eigenen Land aus als für die Projektunterstützung. Aber der Sache nach, es drückt sich auch in der Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus, das ist etwa gleich stark, Projektabteilung und Öffentlichkeitsabteilung. Ich bin von der Öffentlichkeitsabteilung. Wir machen das deswegen, weil wir, und das ist im Grunde die Definition von der politischen und nicht der humanitären Hilfe, davon ausgehen, dass es zwar darauf ankommt, denjenigen, die, und diese Welt ist bestimmt durch eine Hierarchie des Elends, denjenigen, die ganz unten sind in der Hierarchie des Elends, Hilfe zukommen zu lassen, dass aber diese Hilfe letztlich nur gelingen kann, wenn die Verhältnisse abgeschafft werden, die diese Hilfe nötig machen. Und das verlangt eine Arbeit, die man primär in den Ländern des Nordens zu tun hat. Denn wenn man die Verhältnisse zwischen Nord und Süd ändern will, dann muss sich zuerst der Norden ändern. Wir versuchen das seit 68 eben, indem wir den Umstand, dass wir im Süden durch mit unseren Partnern zusammen humanitäre Arbeit leisten, sozusagen übersetzen in eine entsprechende Aufklärungsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit im eigenen Land, mit dem Ziel, die Verhältnisse hier nach Möglichkeit zu verändern. Natürlich können wir das nicht alleine, sondern nur in größeren Zusammenhängen, wie das beispielsweise ATTACs sind. Das ist zum einen so eine Art Vernetzung im eigenen Land, also hier unsere politische Arbeit im Zusammenhang von ATTAC zu machen. International machen wir es auch nicht alleine, ging ja auch nicht, sondern eben als Mitgliedsorganisation des People's Health Movement. Was ich ausgeteilt habe, ist die sogenannte Gesundheitscharta der Menschen, die heißt People's Health Charta im englischen Original. Das hat, dass wir das Gesundheitscharta der Menschen nennen in Deutschland, hat was mit dem Problem zu tun, dass ihr demnächst besprechen werdet, die Linke und die Nation. Also es war uns nicht so recht, das Gesundheitscharta der Völker zu nennen im Deutschen, weil der Sprachgebrauch in Afrika, Lateinamerika, Asien in Bezug auf Völker etwas anderer ist als der in Europa und speziell als der in Deutschland. Deswegen nennen wir das Gesundheitscharta der Menschen. Warum ich dieses Dokument empfehle, ist, weil das People's Health Movement, dessen sozusagen Grundsatzerklärung das hier ist, ist Teil dessen, was man globalisierungskritische Bewegung nennt, also dessen, was irgendwie seit Seattle und Genua endgültig bekannt ist unter dem Slogan eine andere Welt ist möglich. Und ein Kennzeichen dieser Bewegung, eines eher ihrer Schwäche, ist, dass aufgrund von historischen Bedingungen, die ich jetzt gar nicht ausführen will, sozusagen die Programmatik und vor allen Dingen, wie soll man sagen, der politische Entwurf eher schwach ist. Das hat mit den Verhältnissen, vor allen Dingen mit den Ereignissen vor allen Dingen der letzten 30 Jahre und letztlich dann sehr viel länger zurückliegend zu tun, ist aber so, dass sich das, und das macht sich kenntlich in diesem doch sehr vagen Ausdruck, eine andere Welt ist möglich. Das ist einerseits natürlich ein Durchbruch gewesen, nachdem in den 90er Jahren immer wieder erklärt worden ist, dass das nicht der Fall sei. Andererseits ist das doch relativ vage und allgemein, wenn man das vergleicht mit Jahrzehnten früher, wo man deutlichere Vorstellungen davon hatte, was so eine andere Welt denn eigentlich sein könnte, wo es dafür auch Namen gibt, die man heutzutage nicht mehr so gerne verwendet, aus den unterschiedlichsten Gründen. Die Gesundheitscharta der Menschen ist deswegen meines Erachtens ein wichtiges Dokument, weil sie eines der politisch reifsten Dokumente insgesamt der globalisierungskritischen Bewegung ist. Eben weil die Vorstellungen dort eher so vage und allgemein sind, was denn diese andere Welt wäre, ist das ein Dokument, das da ein Stück weiter geht als viele andere Erklärungen aus dem Zusammenhang von globalisierungskritischen Bewegungen. Es hat damit zu tun, dass die Organisationen, die sich im Jahr 2000 zum People's Health Movement vereinigt haben, alle schon ein bisschen älter sind. Also Medico ist ja 68 gegründet. Viele dieser Organisationen, die im People's Health Movement zusammengeschlossen sind, sind auch schon älter. Die richtig stark ist das People's Health Movement in Indien und Bangladesch und Pakistan, was mit einer bestimmten Tradition zu tun hat, die es zwar überall im Süden gibt, dort aber besonders stark gibt, und zwar, das wäre die Frage, das vielleicht, ob jemand das Wort kennt. Kennt jemand die Einrichtung von Barfußärzten oder Barfußärztinnen? Das ist der historische Hintergrund sozusagen von vielen Organisationen, die im People's Health Movement zusammengeschlossen sind. Der Arztberuf selber, und jetzt bin ich beim Gesundheitsthema, der Arztberuf selber ist noch gar nicht lange, noch nicht wirklich lange, ein so spezialistischer Beruf, dem ein Universitätsstudium vorausgeht und so weiter. Früher waren die Gesundheitsarbeiter dieser Arzt eher eine besondere Form von Handwerker. Erst ab 150 Jahren sowas hat die Akademisierung dieses Berufes eingesetzt, ist es dann dazu gekommen, dass man studieren musste und so weiter. Eigentlich gab es jahrhundertelang einen fließenden Übergang von dem, was die Leute selbst wussten, wie man sich um sich kümmert, um möglichst gesund zu sein, zu dem, was man in der Gemeinde, in der Familie und in der Gemeinde so wusste, was man meidet oder was man tun sollte, um gesund zu bleiben, hin zu dem, was besonders kundige Leute wussten, wie man da helfen konnte. Das hat sich verändert im Süden natürlich sehr viel später nochmal als in Europa. Und deswegen gab es im Zusammenhang der antikolonialen Befreiungskämpfe im 20. Jahrhundert im Süden unter den vielen Aktivitäten, die dort unternommen worden sind, in dieser Zeit eine Bewegung von Medizinern, also Leuten, die schon auch dort in Indien, aber auch in Lateinamerika, in Südafrika, ein Studium hinter sich brachten, um dann Arzt zu werden. Und im Süden heißt das, man arbeitet in der Regel in der Hauptstadt. Ärzte, die also ein Universitätsstudium absolvieren und dann entsprechend arbeiten im globalen Süden, nicht hier, arbeiten in aller Regel in der Hauptstadt oder in den großen Städten. Auf dem Land gibt es so etwas kaum. Weil es sich nicht lohnt, weil es nicht lukrativ ist, weil die Vermarktung des Verhältnisses Arzt-Patient im Süden sehr viel brutaler ist, als das hier ist, auch wenn es in der Tendenz hier jetzt ebenfalls in diese Richtung geht. Und in den 60er Jahren, dann endgültig 70er Jahre massiv, hat es eine ganze Bewegung von Medizinern gegeben, die diesen Weg, jetzt in die Hauptstadt zu gehen und dort der Arzt für die Reichen zu sein, ausgeschlagen haben, diese Option, und die ihr Studium entweder abgebrochen haben oder wenn sie es hinter sich gebracht haben, dann sind sie freiwillig sozusagen als Barfußärzte, deswegen hießen sie so, aufs Land gegangen und haben ihre Tätigkeit dort wahrgenommen. Das war alles im Zuge von politischen Bewegungen dieser Zeit. Die Idee selber stammt einerseits aus China, andererseits aus Kuba, wo man sowas gemacht hat. Und in Indien ist eines der großen Zentren, wo es diese Bewegung gegeben hat, also dass Leute mit Medizinstudium die Berufsoption, die ihnen offen stand, hinter sich gelassen haben und im Zuge von politischen Bewegungen aufs Land zu den armen Bäuerinnen und Bäuern gegangen sind. Ja, und was macht man jetzt da, wenn man da als einer nur weit und breit gibt es keinen weiteren Arzt oder keine weitere Ärztin. Man kann überhaupt nicht darauf bestehen wollen, dass man der Spezialist ist, der sich um Gesundheit kümmert, sondern man muss versuchen, so viel als möglich von dem Gesundheitswissen, das man selber hat, weiterzugeben, damit die Leute sich selber helfen können. Im Kontext von politischen Bewegungen. Das People's Health Movement geht letztendlich zurück, ist eine Gründung von Leuten, die diesen Arbeitsweg gewählt haben, Barfußarzt, Barfußärztin zu werden. Die kennen sich dann natürlich auch über bestimmte politische Verbindungen seit Jahrzehnten, und im Zusammenhang des Aufbruchs der globalisierungskritischen Bewegung hat es dann im Dezember 2000 in Bangladesch die erste sogenannte People's Health Assembly gegeben. Da sind 1600 Leute zusammengekommen aus allen drei Kontinenten des Südens und einige wenige aus Europa und den USA und haben eben das People's Health Movement gegründet. Mittlerweile gab es zwar im letzten Jahr eine zweite People's Health Assembly in Ecuador. Insgesamt ist es ein weltweites Netzwerk von unterschiedlich großen Organisationen. Wie gesagt, die größten sind im asiatischen Raum. In Europa sind es Organisationen wie Medico, das heißt, wir sind, wie gesagt, eine Hilfsorganisation. Wir haben 20 bezahlte Mitarbeiter in Frankfurt. Auf dieser People's Health Assembly in Bangladesch wurde dieses Dokument verabschiedet. Und wenn man sich das anschaut, ist das ganz besonderes Argument, das, Dokument. Es fängt, der Aufbau ist so, es gibt eine Präambel, es gibt eine Grundanalyse der, sozusagen, der Weltgesundheitssituation. Und dann fängt es an, dann wird, gibt es auf dieser dritten Seite so eine Klärung, da heißt es ein Aufruf zum Handeln. Das Interessante ist, das Ding ist voll mit Forderungen, wie solche Dokumente eben sind. Man macht solche Dokumente, stellt dann Forderungen. Das Interessante ist, und das, was ich das politisch Reife an diesem Dokument nenne, ist, dass diese Forderungen nicht unmittelbar an die Regierungen sich richtet, obwohl sie letztendlich natürlich an die Regierungen gerichtet sind. Das ist klar, man stellt Forderungen auf, weil man die erfüllt haben möchte von anderen Leuten, in der Regel von der Regierung. Diese Forderungen hier richten sich aber immer an die Leute selbst. Deswegen ist dieser Titel Gesundheitscharta der Menschen oder Gesundheitscharta der Völker, meinetwegen, durchaus richtig. Es richtet sich an diese Leute und fordert sie jedes Mal auf, sich auf der Grundlage dieser Forderungen zusammenzutun, zu politischen Initiativen, zu Bürgerinitiativen, zu sozialen Bewegungen, zu speziellen Organisationen und um diese Forderungen herum politische Arbeit zu machen. Und zwar politische Arbeit in Bezug auf Gesundheit. Und da ist das Interessante eben ganz am Anfang, dass gleich eingangs auf der ersten Seite definiert wird, Gesundheit ist eine soziale, ökonomische und politische Aufgabe und ist vor allem ein Menschenrecht. Das ist die, im Grunde die prinzipielle Ausgangsposition des People's Health Movement und da greift das People's Health Movement auf etwas zurück, was längst anerkannt ist, nämlich zu den sogenannten wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechten gehört tatsächlich das Menschenrecht auf Gesundheit, in dem schriftlich fixiert und von der UNO auch anerkannt ist, dass jeder Mensch als solcher den Anspruch hat auf den höchstmöglichen Zustand an Gesundheit. Das Besondere am People's Health Movement und an den Organisationen, die da drin stehen, ist, dass es eben hier im ersten Satz heißt, Gesundheit ist eine soziale, ökonomische und politische Aufgabe und vor allem ein Menschenrecht. Normalerweise sagt man ja, Gesundheit ist das Gegenteil von Krankheit. Und wenn man krank ist, dann ruft man eben sofort den Doc und holt Medikamente, nimmt die Medikamente, die man braucht. Hier heißt es dann aber, Ungleichheit, Armut, Ausbeutung, Gewalt und Ungerechtigkeit sind Ursache von Krankheit und Tod bei all denen, die in Armut oder am Rand der Gesellschaft leben. Jetzt bin ich beim Titel dieser Veranstaltung. Wenn du arm bist, musst du früher sterben. Gesundheit für alle einzufordern, im Geiste dieses Menschenrechts, bedeutet dann tatsächlich, politisch handeln zu müssen, mächtige Interessen herauszufordern, wie es dann hier heißt, der Globalisierung entgegenzuwirken und politische und wie ökonomische Prioritäten drastisch zu verschieben. Der Gesundheitsbegriff des People's Health Movement, auch von Medico International, ist nicht einfach der technisch-medizinische Gesundheitsbegriff, wo man eben dann nicht mehr gesund ist, wenn man krank ist, sondern der bezieht sich auf Verhältnisse, in denen man eher krank wird als in anderen Verhältnissen und denkt dann eben auch Arbeit oder Sorge um die Gesundheit als Arbeit oder Sorge um Verhältnisse, die möglichst wenig Krankheit schaffen. Die zweite Seite fängt dann eben an, unter dem Titel Die Gesundheitskrise. Und dann steht im ersten Satz, in den vergangenen Jahrzehnten hat der weltweite ökonomische Wandel die Gesundheit von Menschen und ihren Zugang zu medizinischer Versorgung oder anderen Sozialleistungen tiefgreifend verändert. Und zwar verändert nach unten hin. Das heißt, Standards, die schon mal erreicht waren, ohne dass ich jetzt sagen will, dass diese Standards an sich selbst gut gewesen wären oder schon das Wünschenswerte gewesen sind, sind nach unten herabgewirtschaftet worden. Dann heißt es weiter, dass trotz nie dagewesenen Reichtums in der Welt, auch das ist tatsächlich so, nehmen Hunger und Armut zu. Die Kluft zwischen den armen und den reichen Gesellschaften ist tiefer geworden. Die Ungleichheiten zwischen diesen verschiedenen Gesellschaften und in jeder einzelnen Gesellschaft nehmen drastisch zu. Wer das gesundheitsbezogen auf den Punkt gebracht haben will, der sollte sich die Entwicklung der durchschnittlichen Lebenserwartung anschauen. Die ist nämlich tatsächlich in den letzten Jahrzehnten drastisch abgesunken. Das heißt, niedriger, als sie schon mal war. Am dramatischsten ist es in Afrika der Fall, wo die Lebenserwartung heute in vielen Ländern 10 Jahre weniger beträgt, als dies schon mal der Fall war. Das hat im Wesentlichen was mit AIDS zu tun, aber das hat eben nicht nur damit zu tun, dass AIDS diese spezielle Krankheit ist, für diesen Medikament gäbe, sondern der Umstand, wie AIDS nicht behandelt wird. Damit hat es zu tun. Das gilt genauso für die Länder des ehemaligen sozialistischen Blocks. Auch dort ist die Lebenserwartung drastisch abgesunken. 3-4 Jahre im Durchschnitt für Männer, 1,5 bis 2 Jahre im Durchschnitt für Frauen. Und auch das hat was mit den das ist kein biologisches Phänomen, das irgendwie mit Befindlichkeiten von Körpern unmittelbar zu tun hätte, sondern hat was mit den Veränderungen, mit den Verhältnissen zu tun, unter denen man krank wird oder gesund bleibt oder gesund werden kann. Eine weitere interessante Zahl, die sehr viel Augenschein oder sehr viel Licht drauf wirft, was alles impliziert ist in die Frage, krank zu sein, gesund zu werden, gesund zu bleiben, krank zu werden, ist dann, wenn man nochmal bei der Lebenserwartung bleibt, wenn man sondern das ist eine kleine Information, die das belegt. Die Lebenserwartung in Bangladesch, eines der ärmsten Länder der Welt, ist natürlich auch eine der niedrigsten in der ganzen Welt. Es liegt auf der Hand. Die Lebenserwartung in Harlem, in den USA, das heißt im ärmsten Stadtteil einer der reichsten Städte der Welt, entspricht exakt der von Bangladesch. Auch das ist also, kann als erster Beleg dafür genommen werden, dass Gesundheit oder Krankheit in erster Linie ein soziales und politisches Phänomen sind und erst dann und weit abgeschlagen sozusagen ein Phänomen, ein biologisches Phänomen. Die Charta hier nennt im zweiten Teil dann auch gleich einen der Gründe. Ein großer Teil der Weltbevölkerung hat immer noch keinen Zugang zu Nahrung, Bildung, sauberem Trinkwasser, sanitären Einrichtungen, Obdach, Land und seinen Bodenschätzen. Arbeit und Gesundheitseinrichtungen. Diskriminierung herrscht weiterhin vor. Die natürlichen Ressourcen unseres Planeten werden in alarmierendem Ausmaß ausgebeutet. Die daraus resultierende Zerstörung der Umwelt bedroht die Gesundheit aller, besonders die Gesundheit der Armen. Und dann kommt ein entscheidender Punkt, nämlich, dass die öffentlichen Einrichtungen, die geschaffen worden sind, um die Sorge um die Gesundheit zu unterstützen, in den letzten Jahren ebenfalls drastisch nach unten herabgewirtschaftet worden sind. Wenn man jetzt nicht einfach sagen will, dass Gesundheit zur Ware gemacht werden wird und Gesundheitseinrichtungen in Dienstleistungsbetriebe umgewandelt, oder beziehungsweise, das ist natürlich so, das ist das, was geschieht. Und man kann sich ganz schnell verdeutlichen, was das eigentlich bedeutet. Wenn Krankenhäuser intern sozusagen zerschlagen werden und in unterschiedliche Profit Center, so heißt das tatsächlich, aufgelöst werden, die primär betriebswirtschaftlichen Kriterien zu folgen haben, weil das angeblich effizient ist oder weil das angeblich besser wäre als die bürokratische Art und Weise, in der das früher erfolgt worden wäre, dann heißt das natürlich, dass man das Arzt- und Patientverhältnis in eine Dienstleister- und Kundenbeziehung umwandelt. Im Endeffekt heißt das, dass ein kranker Mensch auf denselben Status gebracht wird wie ein kaputtes Auto, das man bei der Autowerkstatt abgibt. Jetzt ist das aber so, dass das im Bereich Gesundheit sozusagen elementar in die Möglichkeit des Überlebens oder eben des Nicht-Überlebens eingreift. Die Folgen sieht man auch. Was dabei verletzt wird massiv, ist das elementare Gleichheitsprinzip, das eben in diesem Menschenrecht auf Gesundheit auch niedergelegt ist, das ja offiziell anerkannt ist. Eine kleine Auswirkung davon, die das drastisch auf den Punkt bringt, und zwar so drastisch, wie man, vielleicht kennt ihr den Ausdruck Killing Fields? Killing Fields hat man gesagt, nachdem sozusagen das Regime in Kambodscha gestürzt worden ist und nachdem klar war, wie das kambodschanische Regime damals gewütet hat. Wie viele Menschen dort innerhalb kürzester Zeit umgebracht worden sind. Man hat dafür den Ausdruck Killing Fields verwendet. Killing Fields eben deswegen, weil die Leute tatsächlich einfach zu Massen in Feldern verbuddelt worden sind. Man kann diesen Ausdruck Killing Fields auch sozusagen von diesem besonderen Phänomen Kambodscha ablösen und kann ihn auf die Weltgesundheitssituation beziehen, so wie sie in den letzten 20, 30 Jahren geworden ist, von einem Zustand, der schon mal besser gewesen ist. Ich nenne dafür jetzt eine einzige Zahl, die wissenschaftlich gedeckt ist. Den Nachweis kann ich hier nicht führen. Ich könnte das aber jedem Interessierten dann zur Verfügung stellen. Es sterben jeden Tag geschätzterweise 35.000 Menschen. Jeden Tag sterben 35.000 Menschen an Krankheiten, die im Prinzip längst behandelbar wären. Sie sterben, weil sie an die Medikamente, um diese Krankheiten zu behandeln, nicht rankommen. Oder weil, und das gilt gerade für die Massenkrankheiten der Armut, wie zum Beispiel Tuberkulose, seit Jahren nicht mehr nach Medikamenten geforscht worden ist. Die Medikamente, die man kennt, um beispielsweise Tuberkulose, aber um ähnliche altbekannte, auch früher hier in Europa weit verbreiteten Massenkrankheiten der Armut zu bekämpfen, nach Medikamenten für diese Krankheiten wird überhaupt nicht mehr geforscht. Seit Jahren schon. Dafür wird aber geforscht, das ist jetzt nicht gelogen, das ist wirklich wahr, nach Medikamenten, um Heimweherkrankungen von Haustieren zu bekämpfen. Man tut das, weil sich das rechnen muss. Und Heimweherkrankungen von Haustieren zu bekämpfen, ist etwas, das sich rechnet. Man kann damit in Amerika und auch in Europa jede Menge Geld machen. Mit Medikamenten für Tuberkulose beispielsweise kann man schlicht und einfach kein Geld machen, weil die Leute, die diese Medikamente brauchen, kein Geld haben. Und also geschieht auch nichts. Also wird seit Jahren bereits für sämtliche Massenkrankheiten der Armut nicht mehr geforscht oder in einem ganz unzureichenden Maß geforscht. Und das ist es, was man sozusagen die Killing Fields des freien Weltmarkts nennen kann. Und womit sich dann das People's Health Movement letztendlich beschäftigt. Die Charta hier ist dann so aufgebaut, dass es nach dieser Präambel, die sozusagen das Problem aufreißt und die diesen sozialen und politischen Begriff von Gesundheit entwickelt, der folgen dann vier Problemfelder, in denen das nochmal im Einzelnen ausgeführt wird und wo jeweils auch Forderungen benannt werden. Das erste, oder beziehungsweise ich sag mal eins voraus nochmal, das hatte ich zwar anfangs schon mal gesagt, aber ich will es gerade nochmal sagen. Also um diese Charta zu verstehen und wie sie aufgebaut ist und was das Besondere an ihr ist. Am Schluss der Präambel nämlich heißt es dann, diese Charta ruft Menschen in der ganzen Welt dazu auf und dieser Satz, der kehrt dann immer wieder durch das ganze Dokument hindurch. Alle Bemühungen zu unterstützen, das Recht auf Gesundheit fest zu verankern, Regierungen und internationale Organisationen in die Pflicht zu nehmen, dass sie politische Programme und Praxis im Hinblick auf das Recht auf Gesundheit neu formulieren, ausführen und durchsetzen. Und dann kommt das, was ich mit den entscheidenden Punkt halte, auf breiter Basis Massenbewegungen aufzubauen und zu Druck auf Regierungen auszuüben, damit sie Gesundheit und Menschenrechte in nationalen Verfassungen und der Gesetzgebung verankern. Und das ist das, was ich anfangs sagte, was der Charakter dieses ganzen Dokuments ist. Es stellt Forderungen auf, oder es stellt die Situation dar, stellt dann Forderungen auf, stellt diese Forderungen aber nicht unmittelbar an die Regierungen, sondern stellt es an Leute, die aufgerufen werden, sich einmal im Ausgangspunkt nur von Gesundheit, und das muss überhaupt nicht alles erschöpfen, aber man wird sehen, wie erschöpfend das ist, selbst zu organisieren und für dieses Menschenrecht einzutreten. Das führt dann kann dann ziemlich weit weg von unmittelbaren Gesundheitsfragen wegführen. Als allererstes von den vier Problemfeldern sind die ökonomischen Herausforderungen benannt, um Gesundheit herzustellen oder das Menschenrecht auf Gesundheit umzusetzen. Da wird dann so eine einfache Wahrheit gesagt, die Wirtschaft hat maßgeblichen Einfluss auf die menschliche Gesundheit. Eine Wirtschaftspolitik, die Gerechtigkeit, Gesundheit und sozialem Wohlbefinden den Vorrang gibt, kann nicht nur die Gesundheit von Menschen, sondern muss auch ihre wirtschaftliche Situation bessern. Politische Programme, Finanz-, Agrar- und Industriepolitik, die hauptsächlich den Bedürfnissen des Kapitals dienen und durch nationale Regierungen und internationale Organisationen umgesetzt werden, entfremden Menschen von ihrem Leben und ihren Lebensgrundlagen. Deswegen ruft die Charta dann unter diesem Titel ökonomische Herausforderungen von Gesundheit, wieder in ihrer Formel, Menschen in der ganzen Welt dazu auf, die Umgestaltung der Welthandelsorganisation und der Welthandelsstrukturen zu fordern, damit die Verletzung von sozialen Umwelt-, Wirtschafts- und Gesundheitsrechten von Menschen ein Ende hat und eine Bevorzugung der Länder des Südens im positiven Sinn beginnt. Um die öffentliche Gesundheit zu schützen, muss dieser Umwandlungsprozess Regelwerke zu geistigem Eigentum, wie Patente und die Verträge zu handelsbezogenen Aspekten von geistigen Eigentumsrechten, TRIPS, einschließen. Jetzt bin ich an was, da denkt man erst gar nicht dran, wenn man an Gesundheit denkt und darum, dass es darum geht, sich um Gesundheit zu sorgen. Aber das, was ich nannte vorhin, dass beispielsweise für die Massenkrankheiten der Armut überhaupt gar nicht mehr erst geforscht wird, das kann man auch andersrum aufzäumen. Nämlich so, jetzt bin ich bei den 35.000 Menschen, die täglich sterben, weil ihnen die Medikamente fehlen. In unseren Ländern ist AIDS keine Krankheit mehr, HIV-AIDS, an der man unmittelbar sterben muss. Jede, die sich hier infiziert, wird ausreichend versorgt, sodass sie bei entsprechender Lebensführung, bei Einnahme der Medikamente und so weiter, tatsächlich mindestens auf längere Zeit leben kann. Es ist keine Krankheit mehr, an der man unmittelbar stirbt. In Südafrika wird rund die Hälfte der Bevölkerung in den nächsten Jahren sterben. Und zwar an AIDS, an HIV-AIDS. Es gelingt dort noch nicht mal, die Krankheit einzudämmen, weil in den armen Townships von Südafrika mittlerweile Alltagsverhältnisse herrschen, die näher gesehen wirklich gruselig sind. Es kommt beispielsweise zu einer irrwitzig hohen Anzahl von Vergewaltigungen. Diese Vergewaltigungen werden ausgeführt von jungen Männern, die AIDS-krank sind, die nichts mehr zu verlieren haben, denen keine Hilfe zuteil wird, die einfach wissen, dass es in relativ kurzer Zeit vorbei ist, die dann in einer, wie überall auf der Welt, so in Südafrika besonders dann nochmal, patriarchalen Gesellschaft, beispielsweise dem Irrwitz verfallen, der Geschlechtsverkehr mit Jungfrauen würde die Krankheit besiegen, also sorgt man dafür, dass man das möglichst häufig hat. So hat sich diese Krankheit in einem unglaublichen Ausmaß ausgebreitet, wird ganz, ganz viele Leute, ganz, ganz viele Menschenleben in den nächsten Jahren fordern, obwohl im Prinzip auch die Südafrikanerinnen und Südafrikaner mit den Medikamenten versorgt werden könnten, die man hier hat. Die bekommen sie aber definitiv nicht. Unter anderem deshalb, weil es Patente gibt auf Medikamente, die bestimmte Pharmakonzerne eben verfügen, und womit verboten ist, dass ein Medikament, das man knacken könnte, relativ einfach. Woraus die AIDS-Medikamente zusammengesetzt sind, das weiß man. Man könnte die, und die Produktion ist ein Witz, die Kosten der Produktion eines Medikaments, das ist ein Klacks, erfolgt aber nicht, weil die Pharmakonzerne, die die Patente darauf besitzen, in aller Regel nicht zulassen, dass diese Medikamente in Ländern des Südens für ein Appel und Ei nachproduziert werden. Wenn Länder das machen oder wenn Firmen das machen, werden sie verfolgt oder man versucht, es so lange als möglich zu verhindern oder aber man macht werbewirksame Ausnahmen. Auch das gibt es. Bill Gates Stiftung lebt davon. Der Herr Gates gibt unglaublich viel Geld rein, um letztlich das doch zu machen. Aber nie in einem zureichenden Ausmaß. Nie so, wie es einfach, man muss sich das wirklich richtig klar machen. Man könnte diese Medikamente für Pfennigbeträge produzieren und verteilen, aber nichts davon geschieht. Die Zahlen an Menschenleben, die das in Südafrika in den nächsten Jahren fordern wird, die lassen mich schlicht und einfach gruseln. Das sind Killing Fields, die damit zu tun haben. Und deswegen ist es richtig, wenn es hier heißt, dass die Sorge um die Gesundheit beispielsweise Auseinandersetzungen um das TRIPS-Abkommen einschließt, das dazu gehört, beispielsweise das Patentrecht zu ändern. Ja, bitte, auf jeden Fall.
Ja.
Ja.
Also ich denke, wenn ich
aber es würde diese Stimmung, die so ein bisschen, ich weiß nicht, wer mal ein Buch gelesen hat oder vielleicht einen Film gesehen hat, über das, was in europäischen Städten im Mittelalter los war, wenn eine Pestepidemie herrschte. Diese Stimmung, die dann innerhalb unter den Leuten ausbrach, die wussten, dass sowieso in kürzester Zeit alles vorbei wäre. Und wie die Leute drauf waren, was sie dann damals getan haben, das ist vielleicht ein bisschen anschaulich. Ich war in Südafrika, ich kann tatsächlich nicht sagen, dass in den Townships so eine Stimmung herrscht. Und selbstverständlich gehört all das dazu. Das ist genau auch im Ansatz hier mit drin, zu sagen, Gesundheit ist sehr viel mehr als die Abwesenheit von Krankheit, sondern verlangt Verhältnisse, in denen beispielsweise man die Kinder in die Kindertagesstätten geben kann, Schule hat, entsprechende hygienische Verhältnisse hat, Einkommen hat und so weiter. Man kann das alles aufzählen. Ein Ansatzpunkt nur ist aber bereits, das an der Frage der Medikamente festzumachen, was definitiv nicht ausreichen würde. Aber was schon der mindeste Punkt ist, es beginnt damit, dass selbst die Medikamente nicht vorliegen. Das ist eigentlich eher der Punkt, den ich machen wollte. Dass selbst die Medikamente nicht vorliegen, geschweige denn alles andere, was noch hinzutreten müsste. Und insofern ist die Liste der ökonomischen Herausforderungen von Gesundheit, denen man sich stellen muss, entsprechend groß. Deswegen heißt es hier auch Umgestaltung der Welthandelsorganisation, um die Welthandelsstrukturen zu verändern. Das heißt dann als nächstes, was scheinbar mit Gesundheit kaum was zu tun hat, Schuldenerlass für die Länder der dritten Welt. Ich will mich darüber jetzt gar nicht ausbreiten, aber das ist eines der zentralen Probleme, dass Regierungen in den Ländern des Südens, die willig wären, die sozialen Verhältnisse in ihrem Land zu verändern, die Hände gebunden sind aufgrund der unmäßigen Verschuldung. Und auch hier muss man sich klar machen, dass die Gelder, die aus dem Norden in den Süden geflossen sind, mittlerweile um ein Mehrfaches schon bereits zurückgezahlt sind. Dass der Schuldendienst ein Dienst an Zins und Zinseszins ist. All dies gehört massiv dazu. Der zweite Punkt ist dann benannt soziale und politische Herausforderungen der Gesundheit. Und da heißt es, ich lese nochmal vor, öffentliche Einrichtungen werden allmählich zugrunde gerichtet und geschwächt. Viele ihrer Aufgaben wurden auf den privaten Sektor übertragen, insbesondere auf Unternehmen oder auf andere nationale und internationale Institutionen, die der Bevölkerung kaum Rechenschaft schuldig sind. Diese Charta, so heißt es dann eben etwas später, ruft Menschen in der ganzen Welt dazu auf, die Entwicklung und Umsetzung einer umfassenden Sozialpolitik und der voller Beteiligung der betroffenen Menschen zu verlangen und zu unterstützen. Zu gewährleisten, dass alle Frauen und alle Männer das gleiche Recht auf Arbeit, Auskommen, Freiheit der Meinungsäußerung, politische Teilhabe, Religionsfreiheit, Bildung und körperliche Unversehrtheit haben. Zu fordern, etwas später, dass Bildung und Gesundheit ganz oben auf die politische Agenda gesetzt werden. Der dritte Bereich ist dann Herausforderungen im Umweltbereich. Hier werden nur genannt, ich sage jetzt mal, was genannt wird. Wasser- und Luftverschmutzung, Klimaveränderung, das Ozonloch, Atomenergie und atomarer Müll, giftige Chemikalien und Pestizide, Verlust der Artenvielfalt, Abholzung, Bodenerosion. All dies hat weitreichenden Einfluss auf die Gesundheit der Leute. Deswegen ruft die Charta die Menschen der ganzen Welt dazu auf, transnationale und nationale Konzerne, öffentliche Einrichtungen, das Militär für ihre zerstörerischen und gefährlichen Aktivitäten, die die Umwelt und die Gesundheit der Menschen gefährden, zur Rechenschaft zu ziehen. Es wird verlangt, sämtliche Entwicklungsprojekte auf ihre Gesundheits- und Umweltverträglichkeit zu überprüfen. Dann kommen konkrete Forderungen, die im Süden das Überleben Tausender betreffen. Reduktion der Treibhausgase im eigenen Territorium. Den Export gefährlicher Industrien, toxischer und radioaktiver Abfälle in arme Länder und marginalisierte Gemeinschaften zu widersetzen. Das ist etwas, das weithin üblich ist. Der Müll, der hier anfällt, der in den Süden geschafft wird, dort entsorgt wird, mit der zynischen Beigabe, dass dies Arbeitsplätze schaffen würde. Dann kommen Sachen, die problematisch sind, die man sich aber klar machen muss. Den Überkonsum sowie nicht zukunftsfähige Lebensstile im Norden wie im Süden zu reduzieren. Gesundheit und Sicherheit im Beruf zu garantieren, einschließlich einer von den Arbeitenden geprägten Überwachung der Arbeitsbedingungen. Da hat man einen Moment benannt, was in den letzten Jahrzehnten für die Verschlechterung der Gesundheitssituation und für diesen Umstand, den ich ja eingangs sagte, dass die durchschnittliche Lebenserwartung in den Kontinenten des Südens zum Teil dramatisch abgesunken ist. Ein Teil davon ist, was man heute für Entwicklung ausgibt, sind die sogenannten Sonderwirtschaftszonen. Viele Regierungen im Süden versuchen, insofern Anschluss an den Weltmarkt, an den Globalisierungsprozess zu bekommen, indem sie Sonderwirtschaftszonen einrichten. Sonderwirtschaftszonen sind Zonen, in denen es aber auch nicht die geringsten sozialen Rechte gibt. Geschweige denn gewerkschaftliche Rechte, geschweige denn irgendeine Mitbestimmung in den Betrieben. Und wenn man sich fragt, warum beispielsweise in Mexiko die Lebenserwartung sinkt, dann hat das auch damit zu tun. Und auch das sind Verhältnisse, die in den letzten 20 Jahren geschaffen worden sind. Sonderwirtschaftszonen, und ich würde die Wette wagen, dass die vorgebliche Sorge zur Schaffung von Arbeitsplätzen hier möglicherweise in nicht allzu ferner Zeit ebenfalls mit der Einrichtung von Sonderwirtschaftszonen einhergehen wird. Ich möchte übrigens nochmal sagen, dass jederzeit unterbrochen werden kann, damit ich hier nicht... Ich rede gerne weiter, aber wie gesagt...
Wir sind doch nicht ohne gewerkschaftliche Rechte.
Wir sind doch nicht ohne völlig. Ja. Ich komme da aber noch drauf. Darf ich das verschieben, sozusagen? Ich glaube, ich bringe jetzt einfach mal der nächste Punkt, den kann man, glaube ich, auch kürzer machen. Krieg, Gewalt, Konflikte und Naturkatastrophen. Braucht man nicht viel zu sagen, dass das negative Auswirkungen auf die Weltgesundheitssituation hat, liegt auf der Hand und läuft jetzt zunächst mal auch wieder nur auf Forderungen dieser Art raus, die man immerhin stellen muss, finde ich wohl. Ja. Aber ich würde das jetzt gerne einfach ein bisschen überspringen. Das sind die vier Problemfelder sozusagen, an denen hier sozusagen im ersten Zugriff angegangen wird, was alles zu einer zureichenden Sorge um Gesundheit dazugehört. Und dann kommt der letzte Teil des ganzen Dokuments, fällt dann nochmal in zwei Sachen auseinander. Das eine ist ein bürgerorientierter Gesundheitssektor und das andere heißt Bürgerbeteiligung für eine gesunde Welt. Mit beiden komme ich jetzt auf den Punkt, der eben eingebracht worden ist. Ein bürgerorientierter Gesundheitssektor heißt zunächst mal in gewisser Weise Schluss zu machen mit dem, was unsere Gesundheitsreform hier uns jetzt auch bringen wird, nämlich dass man das nach wie vor weiter der Privatwirtschaft ausliefert und damit betriebswirtschaftlichen Kriterien unterstellt. Stattdessen muss es darum gehen, vielleicht können wir darüber nochmal diskutieren, etwas wiederherzustellen, was in gewisser Weise sowohl in der Vergangenheit hier als auch in der Vergangenheit in der Westhälfte schon mal klar war, nämlich dass es so etwas gibt wie einen öffentlichen Sektor, der sich primär um so etwas wie Bildung und Gesundheit, diese beiden Punkte auf jeden Fall, plus was dazukommt, Wohnung beispielsweise, zu kümmern und dass man das alles plattgeschlagen hat. Jetzt will ich glaube, das ist nur für die Diskussion, deswegen führe ich dazu nichts weiter aus, jetzt ist das plattgeschlagen worden auch, weil es in einer bestimmten Form erstens wieder zu halten war und zweitens auch von vielen Leuten gar nicht gehalten werden wollte. Nichtsdestotrotz meine ich aber, dass man festhalten sollte, auf jeden Fall, dass die Sorge für das, was man öffentliche Güter nennt, wie beispielsweise Gesundheit oder Bildung, dass das nach wie vor eine gesamtgesellschaftliche Angelegenheit sein muss und nicht nach betriebswirtschaftlichen Kriterien behandelt werden darf. Ich kann ein Beispiel geben, wenn ich jetzt auf die Krankenhäuser komme. Im Süden, wie gesagt, ist das noch dramatisch, aber dieselben Entwicklungen hat man hier auch. In dem Augenblick, wo man ein Krankenhaus in seiner inneren Organisation in unterschiedlichen Profit Centers organisiert und jedes einzelne Profit Center unter den Zwang stellt, betriebswirtschaftlich zu operieren. Das heißt, so zu operieren, dass das Ding sich rechnet. Werden zwei Sachen als allererstes passieren. Das erste ist, das Dienstleistungsunternehmen Krankenhaus richtet sich nach den Kunden aus, die am besten zahlen können. Mittlerweile hat man bei vielen Zahnarztpraxen, ich glaube, das ist hier auch, das zum Beispiel so, dass sozusagen die Grundleistungen, die der Zahnarzt bringt, die von der Kasse gedeckt werden, das eine sind, das andere ist, wo man privat zahlt. In dem Augenblick, wo sowas betriebswirtschaftlich läuft, wird dieser zweite Bereich immer weiter ausgedehnt. Das heißt, es werden Angebote geschaffen, und das lässt sich tatsächlich an der Entwicklung der Krankenhäuser der letzten Jahre nachweisen, es werden Angebote geschaffen, die sich an diejenigen richten, die dafür zahlen können. Während der Bereich, sozusagen, der die Pflicht ist und nicht die Kür ist, verengt wird. Das heißt, diejenigen, die nicht zahlen, werden schlechter behandelt, für die wird weniger Sorge ergriffen um Gesundheit als diejenigen, die zahlen können. Das ist auch klar, das muss auch so sein, wenn das Ganze betriebswirtschaftlich geführt werden soll. Also angeblich effizient und modernisiert und so weiter und reformorientiert. Der zweite Punkt ist, und das trifft dann nicht mehr unbedingt die Differenz von hohen Einkommen, niedrigen Einkommen oder gar kein Einkommen, ist natürlich alle die Krankheiten, und auch das lässt sich in der Entwicklung der Krankenhäuser der letzten Jahre nachweisen, alle die Krankheiten, die einfach schwerer zu behandeln sind, die viel mehr Behandlung bedürfen, das wollen betriebswirtschaftlich orientierte Profitcenter nach Möglichkeit loswerden. Es kommt hier zu einer radikalen Veränderung der Angebotsstruktur. Dies möchte man so nicht haben, weil damit kann kein Geld gemacht werden, da muss man reinbuddeln. Das ist so, lässt sich auch gar nicht ändern und spricht einfach nur dagegen, dass man sowas nach betriebswirtschaftlichen Kriterien machen kann. Jetzt kommt aber der Punkt, das ist sozusagen die eine Seite, was ich gerne in der Diskussion nochmal haben würde, dass man sich die Frage stellt, wie kommt man zurück zu einer sozusagen sozialen, politischen, kulturellen Selbstverständlichkeit, nach der das, was eigentlich bereitgestellt werden muss, gesellschaftlich bereitgestellt werden muss, öffentlich bereitgestellt werden muss, als öffentliches Gut bereitgestellt werden muss. Was das bedeutet unter den Bedingungen, warum das, was eigentlich schon mal ein Standard war, so nicht mehr ist, wie es dazu wieder kommt, das wäre die eine Seite, wo ich denke, wo man vielleicht diskutieren könnte. Der zweite Punkt ist der, den du oder sie ins Gespräch gebracht hast. Die Leute, die im People's Health Movement zusammengeschlossen sind, und das ist jetzt so eine Besonderheit, die für die Linken, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne des Wortes, im Süden gilt, die tatsächlich eine andere Praxis haben, als traditionellerweise die Linken das in Europa oder in den entwickelten Ländern haben. Die Linken in den Ländern des Südens kommen sozusagen erst im zweiten Schritt oder im dritten Schritt mit den offiziell politischen Sachen. Die Leute haben zuerst sowas, was man eine soziale Praxis im weitesten Sinne oder eine sozialarbeiterische Praxis nennen kann. Das ist das allererste, was sie machen. Im Fall der Gesundheit, ich hatte das schon gesagt, ist das im Rückgang auf diese Einrichtung des Barfußarztes. Aber Barfußarzt, da hatte ich auch schon gesagt, die zentrale Schwierigkeit ist also, wenn jemand aus der Stadt, so war das eben, diese Leute sind aus der Stadt gekommen, aufs Land gegangen sind, waren weit und breit überhaupt keine medizinischen Einrichtungen, die waren darauf angewiesen, sozusagen einen Zustand herzustellen, in dem sie letztlich nicht die Einzigen sind, die sich um Gesundheit kümmern. Weil sie das sowieso gar nicht hätten leisten können, als der einzige Arzt oder die einzige Ärztin im weiten Umfeld. Und deswegen gibt es eine seit Jahrzehnten währende Praxis, die interessanterweise 1978 zu Anso unter anderen politischen Verhältnissen von der Weltgesundheitsorganisation offiziell sogar als die eigentlich angemessene Weise, einen Gesundheitsdienst zu organisieren, anerkannt worden ist und offiziell zum Programm erhoben worden ist und nach 78 definitiv gleichzeitig nie umgesetzt worden ist, sondern in den Folgejahren permanent runtergewirtschaftet worden ist und letztlich auch nicht mehr weiter verfolgt wird. Und zwar nennt sich das Primary Healthcare. Basisgesundheitsversorgung ist irgendwie die deutsche Übersetzung dafür. Primary Healthcare ist etwas, was aus einer jahrzehntelangen Praxis sozusagen erwachsen ist, die genau diese Fragen aufnimmt. Gesundheit, die Sorge für die Gesundheit ist nicht in erster Linie die Sache eines Gesundheitsspezialisten, obwohl es das geben muss. Es ist sehr offensichtlich, dass es das geben muss. Es ist nicht notwendig, dass das in dieser Art und Weise hierarchisiert und akademisiert und professionalisiert ist, wie das hier geworden ist und von den entsprechenden Leuten auch verteidigt wird. Und es ist vor allen Dingen wichtig, dass der Zugang zu Gesundheit im Grunde so ist, wie du das oder sie das umschrieben haben. Man nimmt es eben nicht als die Abwesenheit von Krankheit, sondern man nimmt es als etwas, was ein Gemeinwesen sich zur gemeinsamen Aufgabe stellt und was mit entsprechenden Lebensweisen zu tun hat, für die man natürlich die entsprechenden sozialen Strukturen auch, für die man auch Unterstützung braucht, das leisten auch diese Gesundheitsarbeiter jetzt im weitesten Sinne, aber nicht in dem Ausmaß, in dem, da geht es drum, und das wird in Projekten, die wir jetzt unterstützen, ist das sozusagen die alltägliche Praxis. Die Leute arbeiten in einer Gemeinde oder in einem ganzen Zusammenhang von Gemeinden, also in einer bestimmten Gegend, in denen es keine Ärzte, keine zureichenden Gesundheitseinrichtungen gibt. Und man fängt dann eben an mit einer Gemeinwesenarbeit, die darin besteht, zum Beispiel sich um Fragen der Abfallentsorgung zu kümmern, um Fragen des Hausbaus zu kümmern, um Fragen der Kleintierhaltung und so weiter. All dies bildet dann Zusammenhang. Und all dies ist nur möglich, wenn Gesundheit eben nicht gedacht wird als etwas, das hergestellt wird im Verhältnis Dienstleister und Kunde, sondern wenn das eine soziale Angelegenheit ist, um die man sich sorgt, in der Gemeinde, in der man lebt, oder in dem Zusammenhang, in dem man lebt. Ich sage jetzt gleich, was die Grenze ist von Primary Healthcare und von dem, was jetzt die Leute in den Projekten, die wir unterstützen, tun. Die Grenze ist, dass das sozusagen das Weiteste dessen, was ein solcher Gesundheitsarbeiter wissen muss, ist, ab wann sein oder ihr Wissen nicht mehr zureicht. Das Wichtigste, was ein solcher Gesundheitsarbeiter wissen muss, ist, den Punkt zu bestimmen, an dem er dafür Sorge trägt, dass eine erkrankte Person ins Distriktkrankenhaus überstellt wird, das weit weg ist. Unterhalb dessen aber gibt es einen ganzen Bereich, in dem der Gesundheitsarbeiter eigentlich dafür zuständig ist, mit den Leuten zusammen der Frage nachzugehen, was eigentlich ein gesundes Leben wäre. Und jetzt will ich gleich sagen, was das Problematische daran ist. Oder was zum Beispiel, und wir sind jetzt aus dem Norden, also Frankfurter, wir sind in diesem People's Health Movement drin, und dann kommen solche Sätze wie diesen Überkonsum abstellen sozusagen. Das ist jetzt nur die erste Stufe. Das ist richtig in gewisser Weise, und gleichzeitig ist es etwas, was selbst wieder einen langen Prozess verlangt. Festzustellen, worin das besteht. Was ist es? Was genau ist Überkonsum? Damit reicht man an Fragen ein, die wirklich eines zur Voraussetzung haben, und das ist Demokratie im weitesten Sinn des Wortes. Damit man darüber auch tatsächlich sozusagen eine Auseinandersetzung hat, die nicht jetzt wieder im Gegenteil, und jetzt bin ich am problematischsten Punkt an dem ganzen Projekt des People's Health Movement, die nicht im Gegenteil umschlägt, wo die Forderung nach einem Recht auf Gesundheit umschlägt in der Verpflichtung auf Gesundheit. Das ist der problematischste Punkt, wenn man das weit rausnimmt aus dieser Dienstleister-Kunden-Beziehung und zu einer Angelegenheit der Lebensführung macht, über die ein Gemeinwesen versucht übereinzukommen. Das Recht auf Gesundheit zu fordern, muss gleichzeitig einschließen, sich klarzumachen, dass es keine Verpflichtung auf Gesundheit geben darf.
Das wäre auch für mich die Frage gewesen, wenn nicht so wichtig wäre, dass wir sagen, für alle und jeder mit einer zum Beispiel gehen und dann hätte ich schon Bauchschmerzen, wenn wir eine Seite wollen, wir wieder haben.
Ganz genau.
Seelisch ausgeglichen und zufrieden.
Mhm.
Also, das ist schon irgendwie so ein Ding, das mit reinspielt, dass man glücklich ist.
das höchste physische, psychische und soziale Wohlbefinden. Das ist die Definition der WHO. Und da wird klar, dass man über Gesundheit nicht reden kann, ohne in einem radikalen Sinn des Wortes über Demokratie zu reden. Und jetzt nicht eine Demokratie im Sinne, dass alle 4 Jahre sein Kreuzchen machen dürfen, sondern im Sinne eines Prozesses, der, und deswegen endet dieses Dokument hier, ich mache die ganze Zeit ja Werbung für das, ist doch klar, das ist jetzt mein Auftrag hier, deswegen endet es mit diesen beiden Sachen. Das eine ist ein bürgerorientierter Gesundheitssektor und das zweite ist Bürgerbeteiligung für eine gesunde Welt. Das fängt an mit starke Bürgerinnenorganisationen und Bewegungen sind eine wesentliche Basis für demokratische, transparente und verantwortliche Entscheidungsprozesse. Die Garantie ziviler Bürgerrechte, ökonomischer, sozialer und kultureller Rechte ist von grundlegender Bedeutung. Während in erster Linie die Regierungen verantwortlich sind, den gleichen Zugang zu Gesundheit und Menschenrechten zu fördern, spielen viele zivilgesellschaftliche Gruppen und Bewegungen sowie die Medien eine entscheidende Rolle dabei, die Macht der Bürgerinnen zu garantieren und ihre Kontrolle über die Entwicklung politischer Inhalte und deren Umsetzung zu gewährleisten. Und dann ruft die Charta wieder auf und ihr könnt euch sicher denken, wozu sie aufruft. Jetzt haben wir einen riesen Durchgang gemacht, sozusagen. Und ich hoffe, dass, weil ich würde jetzt nicht gerne immer alleine reden wollen, ich hoffe, dass irgendwie 2 Momente klar geworden sind und ich hoffe, dass auch klar geworden ist, wie diese 2 Momente, dieses zu sagen, einen starken öffentlichen Gesundheitssektor, der den Zugang eines jeden und einer jeden zu allem, was notwendig ist, um gesund sein zu können oder gesund werden zu können, sicherstellt. Die eine Seite, und dann kam das gleich mit den flächendeckenden Impfungen und so weiter. Und das andere, die andere Seite ist, dass das nur unter Partizipation derjenigen gelingen kann, für die dieser starke öffentliche Gesundheitssektor einzurichten ist. Ich glaube, dass der Umstand, dass man das, was schon mal erreicht war, hier aber auch im Westen weggenommen hat, auch damit zu tun hat, dass diese beiden Momente nicht in dem Zusammenhang waren, in dem sie in Zusammenhang zu bringen wären und in dem sie allein gelingen können. Und ich glaube, dass man in gewisser Weise diesen ganzen Weg, den jetzt hier das People's Health Movement geht, es ist ja im Grunde fast alles zur Sprache gekommen, worüber man politisch überhaupt reden kann. Also irgendwie von der Wirtschaft über soziale, kulturelle, Gewalt, Frieden, Naturkatastrophen. Ich glaube, dass sich das über Bildung oder, sagen wir, ein anderer Punkt, eine andere, es gibt 4, ich weiß nicht, wer das kennt, das ist eine Nichtregierungsorganisation, die sich um die Ernährungssituation der Leute kümmert. Fian hat denselben Entwicklungsweg gemacht, den Medico sozusagen gemacht hat. Nämlich ausgehend von einer ganz speziellen Sache, nämlich dem Recht auf Nahrung. Dieses Thema so durchgegangen zu sein, dass das Thema eigentlich dann als Thema aufgesprengt worden ist und sozusagen der Gesamtzusammenhang Thema geworden ist. Indem man von einem Recht auf Nahrung sprechen muss, weil das Recht auf Nahrung noch längst nicht durchgesetzt ist. Ich glaube, dass diese Bewegung, wie sie exemplarisch hier am Punkt Gesundheit vorgeführt wird, sich sowohl am Punkt Bildung als auch am Punkt Nahrung an vielen anderen Punkten durchführen ließe und dass sie auf diese beiden selben Sachen rauslaufen würde. Ein starker öffentlicher Sektor, der zu garantieren hat, dass der Zugang zu Gesundheit, Bildung oder was immer auch tatsächlich für jede und jeden offen steht. Und zweitens den Punkt, dass dieses wiederum nur gelingen kann unter der Beteiligung aller. Ja?
Gibt es denn Menschen, ist es denn bekannt, dass es Menschen gibt, die von diesem Papier fasziniert sind? Also bei mir ist eine Anfangsfaszination da. Und es würde mich interessieren, das Papier gibt es ja wahrscheinlich schon länger als 4 Wochen. Gibt es Menschen, die ihre Faszination zum Ausdruck bringen und gibt es solche Zusammenballungen von solchen Menschen, dass das zu Grüppchen werden, die sich überlegen, wie kann man denn Schritte machen, das bekannt zu machen und das umzusetzen, zu sehen, wo sind Hürden, erstmal das auch bekannt zu machen. Ja, ich weiß, dass ihr ein Medico-Heftchen habt, wo von euren Projekten berichtet. Gibt es da irgendwie, wie es hat Gruppen vor Ort, weiß man, sogar Amnesty, gibt es sowas auch jetzt um dieses
Also direkt jetzt von Medico bezogen, wir haben gerade so einen Versuch hinter uns, das zu organisieren, und es hat nicht geklappt. Und zwar aus zwei Gründen. Zum einen, weil wir an die Grenzen von unseren Möglichkeiten dran sind. Wir sind deutlich kleiner als Greenpeace. Und zum anderen, weil das, was wir aber als Idee hatten, nicht getragen hat. Ich trage das jetzt hier einfach vor, vielleicht ergibt sich ja daraus auch was. Wir wollten von vornherein, wir haben also jetzt nochmal konzentriert in den letzten 3 Jahren Leute angesprochen, sowas wie so eine ehrenamtliche Struktur dazu aufzubauen, und haben, das hat letztendlich nicht geklappt, und zwar weil wir etwas nicht gemacht haben und auch nicht tun können, was Greenpeace machen kann, nämlich die Leute permanent auf Trab zu halten. Das ist das, wenn man bei Greenpeace einmal in die Mühle reingeraten ist, sozusagen Greenpeace zu unterstützen, wird man permanent beliefert, die haben eine ganze Abteilung von Leuten, die da also ständig einen Ausstoß haben. Das können wir gar nicht machen, aber wir wollten das auch nicht machen. Wir haben also immer wieder versucht, Leute anzusprechen und zu sagen, hört mal zu, wir arbeiten letztendlich am Problem des Nord-Süd-Verhältnisses, und wir haben, und wie das zusammenhängt, wie unser Leben hier mit dem Leben und Sterben dort zusammenhängt. Und wir haben eine Möglichkeit, wir können sozusagen aus der Praxis, die wir haben, immer spezielle Informationen geben, die andere Gruppen so nicht geben können. Aber wir können eben euch genau nicht permanent auf Trab halten. Deswegen fänden wir das prima, wenn ihr sozusagen eine eigene Initiative habt und euer eigenes Thema setzt, und dann kann man jeweils immer wieder zusammenarbeiten. Ja? Wir haben immer ein Auge drauf, dass wir irgendwie zum Beispiel dieses da unter die Leute bringen. Das klappte als spezieller Versuch, sozusagen so Unterstützerstrom, Medico oder wie immer man das genannt hat, klappte das schlicht und einfach nicht, und zwar weil die Leute das so nicht durchgehen. Also letztendlich haben sie doch die Erwartung gehabt, dass sie beliefert werden. Was funktioniert, ist zum Beispiel im Zusammenhang von ATTAC. Da ist es eben stetig so, dass so eine Einladung wie jetzt über eine ATTAC-Gruppe, das funktioniert eben, weil so diese Attackgruppen existieren eben überall und suchen nach Themen. Sie haben ihre Mittwochsattacken, ja. Das ist im Übrigen nicht an jedem Ort so, ja. Sie haben ihre Mittwochsattacken, und man sucht dann irgendwie, man muss dann irgendwie die 7. Mittwochsattacke, muss man was haben, und dann gibt es eben die Möglichkeit, das so zu machen. Das ist in gewisser Weise das, was am meisten funktioniert. Jetzt kann ich einen Sprung nochmal machen, kann natürlich sagen, in anderen Ländern sieht es anders aus. Ich habe eingangs von Indien gesprochen, und das hat auch ein starkes indisches. Da ist es natürlich anders, aber das ist jetzt das politische Leben in Indien natürlich, ja. Da ist jede Pups-Demo eine von 1,2 Millionen Leuten. Ja. Und da ist es auch gelungen, was hier zum Teil erst noch getan werden müsste. Wenn hier unter dem Forderung Recht auf Gesundheit im Grunde die ganze Welt verhackstückt wird, ja, dann ist damit nicht gemeint, dass, wenn man gegen den Krieg demonstriert, man das tun sollte, weil der Krieg gesundheitsgeschädlich ist. Das wäre Unsinn, das so zu machen. Ja. Gegen den Krieg zu demonstrieren ist primär sozusagen eine Aufgabe, die und etwas, was auch die Leute machen werden oder initiieren werden, die in der Friedensbewegung aktiv sind. Das ist auch gut so. Der Punkt ist aber, und das ist das, warum ich das so ein reifes Dokument nenne und woran mir sehr viel liegt, ist, die Gesundheitsaktivisten im People's Health Movement haben diese sozusagen Bornierung auf das spezielle Thema, und das ist mir für mich einer der entscheidenden Punkte daran, überschritten. Indem sie gesagt haben, wir sind primär jetzt Gesundheitsaktivisten, das ist jetzt mehr oder minder ein gewisser Zufall, so wie man Friedensaktivist wird, Menschenrechtsaktivist, und dann wird man eben Gesundheitsaktivist. Wenn man das aber wirklich aufwirft, wenn man sich das so weit ausspannt, wie das ist, dann kriegt man über dieses Thema Gesundheit, und man könnte das über jedes andere, glaube ich, auch so machen, kriegt man im Grunde den ganzen Bogen. In Indien ist es so, dass wenn das so weit Common Sense geworden ist, sozusagen, dass wenn das indische People's Health Movement eine Demo machen will, was sie dann auch tun, dass sie dann natürlich die Gewerkschaften und bla 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 einfach dazu kriegen. Das People's Health Movement würde nicht 1,2 Millionen Leute in Delhi auf die Straße bringen, wenn es dazu aufrufen würde. Aber die Struktur ist mittlerweile so, dass das dann, wenn der Anlass entsprechend ist, eben genauso funktioniert. Und das ist, glaube ich, was, das ist einer der Punkte, warum ich das so interessant finde. Wir sind in der Situation, wo wir uns das neu ausmalen müssen, weil das, was man Jahrzehnte vorher mal gedacht hat, wie man diese andere Welt sozusagen, wie man dieser bestehenden Welt entgegensetzt, das, was man früher, oder wie man früher geglaubt hat, das einfach benennen zu können, das funktioniert so nicht mehr, also müssen wir uns das neu aufbauen. Ich glaube, es ist ein guter Weg, wenn man das von diesen elementaren Fragen sozusagen des Lebens und Überlebens aus tut, die dann aber weit genug stellt. Und jetzt sage ich das nochmal, weil ich hoffe, irgendjemanden zu einer Äußerung zu provozieren in dieser Hinsicht, das ist jetzt nicht getan. Ich finde das Interessante daran, dass das diese Doppelung immer aufwirft. Diese Doppelung, dass man auf der einen Seite sagt, oder so wie es da steht, wir fordern die Einrichtung eines starken öffentlichen Gesundheitssektors, weil etwas anderes, dieses ganze Meer, diese ganze zynische Lüge der Notwendigkeit des Abschaffens der öffentlichen Sektoren und der Privatisierung. Dieses ganze Geschwätz muss unterbrochen werden. Auf der anderen Seite hätte dieses Geschwätz sich nicht durchsetzen. Dieses auch, ich sage, dass das deswegen zynisch ist, weil mittlerweile klar ist, wie innerhalb von 30 Jahren, und ich kann das über das Feld der Gesundheit kann man das sozusagen am stetigen Absinken der durchschnittlichen Lebenserwartung, kann man das buchstäblich machen, in Zahlen angehen. Gleichzeitig muss man sich natürlich die Frage stellen, wieso konnte dieses Geschwätz so durchdringen? Wieso überzeugt es immer noch so viele? Jetzt kann man natürlich sagen, das sind die bösen Herrschen, das sind die Medien und so weiter, das stimmt auch alles, und gleichzeitig gibt es eine Problematik da drin. Die, glaube ich, ist aber eben so, dass sich das in diese beiden Punkte immer auseinander differenziert. Das eine ist Beteiligung, also sozusagen darüber muss befunden werden, jeweils in einem demokratischen Prozess, der letztendlich bei den Einzelnen anfängt. Und zwar, weil die Fragen gar nicht zu klären. Wenn wir von uns reden und was es für uns heißt, gesund sein zu wollen, jetzt nicht für die Haustiere mit Heimweh, sondern für uns, dann liegt auf der Hand, dass es da eine Eindeutigkeit, die nicht einen demokratischen Prozess erfordert, gar nicht geben kann. Dann wäre das so, dann wäre die Formulierung vom Recht auf Gesundheit eine außerordentlich gefährliche Formulierung. Also muss es diese Öffnung geben, dass nicht wirklich, es gibt keine Stelle, die angibt, was es heißt, gesund zu sein und ein gesundes Leben zu führen. Das kann man weder irgendwo nachlesen, noch steht es irgendwo geschrieben, noch dürfte das ein öffentlicher Sektor vorschreiben. Einerseits. Und andererseits wird man nicht umhinkommen zu sagen, der Zugang dazu muss öffentlich garantiert sein. Ich will ein Beispiel geben oder eine Idee geben, wie weit das reichen kann. Wenn ich jetzt nicht davon ausgehe, sozusagen, worüber man gerne nachdenken kann, dass man das Privateigentum an Produktionsmitteln abschafft. Wie gesagt, mit mir kann man darüber immer reden, aber das macht relativ wenig Sinn, das jetzt so abstrakt einzufordern. Aber eine Überlegung zum Beispiel, die sich über die Gesundheitsfragen einfach stellt, wenn man sich klar macht, dass zu den Massenkrankheiten der Armut seit Jahren nicht mehr geforscht wird, weil das ökonomisch uninteressant ist. Ein neues Medikament gegen Tuberkulose zu entwickeln, weil die Leute, die daran leiden, keine Patte haben, mit der man Geschäfte machen kann. Dann denke ich, ist dieses Spiel von, es muss einen starken öffentlichen Sektor geben, der den Zugang aller zu Gesundheit garantiert und auf der anderen Seite, ich höre gleich auf, dann ja, Beteiligung, dann müsste man zum Beispiel überlegen können, ob man nicht sagen muss, dass, wenn die Dinge so liegen, zunächst einmal dieses oder jenes erbracht werden muss und dass es eine gesellschaftliche Verpflichtung gegenüber der Pharmaindustrie gibt, dieses zunächst sicherzustellen. Und zwar nicht nach betriebswirtschaftlichen Kriterien, sondern nach dem, was sein muss. Weil betriebswirtschaftlich wird sich eine ausführliche Forschung zu Tuberkulose schlicht und einfach nicht rechnen. Das weiß man, darüber braucht man im Grunde gar nicht mehr zu diskutieren. Das ist einfach so. Deswegen geschieht es auch nicht.